la 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 la. Erzählturbine.
Ein Geschichten-Podcast.
Mit David.
Und mit Pete.
Oh oh. Juhu, kann das sein, dass ich Zeitversatz habe? Ha?
Ja, ich glaube auch, dass du
was
ein bisschen Lag hast.
Nun gut, können wir, glaube ich, nicht lösen. Deswegen ist das jetzt so.
Ja, wenn wir uns ins Wort fallen, dann liegt das daran und nicht, weil wir uns auf den Keks gehen.
Ja, und in diesem Sinne starten wir einfach direkt in die Folge rein, damit das gar nicht auffällt, dass wir... Was lachst du so?
Weißt du, du hast ja eine Moderatorstimme angemacht. Sind.
Ja, ich kann auch einfach, wir können uns auch einfach jetzt quasi abschalten und ich nehme einfach so meine Parts auf und die spiele ich dann nachher zu.
Ich bekomme ja einfach so Schnipsel von was? Und nein, das ist ja totaler Quatsch.
Na, hat er nicht gemacht.
Hat er nicht gemacht.
Aber es ist halt witzig, weil dein Lachen einfach viel zu spät kommt.
Naja, okay. Dann sagen wir einmal Hallo,
ich,
liebe Höris.
Ich scheine dich pünktlich zu hören.
Hä?
Hallo. Aber ich finde es witzig, weil das... Hä?
Nee, du hast den Lack. Du hörst mich
zu spät. Ich finde es witzig, dass... Ja, aber du... Okay, ja. Also auf mich wirkt es halt so, als wenn... Würde es deiner Intelligenz nicht gerade einen Gefallen tun, weil ich erzähle einen Witz und dann lachst du 10 Sekunden später.
Ja, dankeschön.
Ja, wir haben doch geklärt, dass es der Lack ist und ich jetzt nicht das angezweifelt habe. Aber es wirkt jetzt nicht gerade besonders geistreich, wenn man auch die simpelste Pointe erstmal 10 Sekunden verarbeiten muss. Es könnte auch daran liegen, dass meine Witze überhaupt witzig sind und du dann erstmal überlegen sollst, lache ich jetzt wirklich, lasse ich es bleiben, was hat der sich schon wieder ausgedacht und denkt, dass das ein Witz wäre. Aber nein, es ist nur die unerklärte Latenz und ich habe keine Ahnung, wo sie herkommt.
Weißt du nicht, ich höre auf, Pornos runterzuladen oder zu streamen.
Wer lädt noch Pornos runter?
Okay, hör auf, Pornos
während
zu streamen.
Aufnahme. Ja, aber es würde ja implizieren, dass ich dann auch jetzt gerade masturbieren will oder es tue, was...
Nein, hör auf, so ein
echt komischer Kink wäre.
Es kann auch wirklich einfach sein, dass du gerade deine Füße in die Kamera hältst und damit halt nicht mehr Geld verdienst.
Ich bin quasi, also nicht ich streame Pornos, die ich konsumiere, sondern ich mache quasi 2 Jobs gleichzeitig.
Ja.
Also klingt spannend, sollte ich verfolgen. Ich glaube wirklich nicht, dass ich mit meinen Füßen Geld im Internet.
Es findet sich für alles eine Nutzergruppe. Wenn uns das Internet etwas gezeigt hat, dann das.
Ja, aber es ist eine zu spitze Zielgruppe, glaube ich, als dass ich da...
Das ist natürlich möglich.
Also die müsste ich dann auch ausfindig machen. Das, ich weiß nicht, ob ich mich in diese Abgründe begeben möchte.
Ja, kann sein, dass du dann ernsthafte mentale Probleme damit bekommst, wenn du die Leute kennenlernst, die Geld dafür bezahlen würden, deine Füße zu sehen. Das ist natürlich möglich, ja.
Vor allem meine, weißt du, meine. Es geht dann explizit um meine, ne? Also generell Füße so, okay, wenn du es gut findest, ist dein Ding. Aber ich sehe ja meine Füße gerade. Du hast die auch schon gesehen.
Also. Ja, deswegen
genau. Teile
ich ja deine Argumentationskette.
Ja, genau. Ja, also lassen wir das.
Genau. Lass uns lieber ein bisschen rumrömern.
Uns lieber, was die Römer machen.
Ja, also Folge 4 zu Decius Caecilius Metellus oder SPQR 4, der Musentempel. Fühlst du dich in der Lage, uns zu erzählen, was letztes Mal geschah?
Ja, also letztes Mal haben wir natürlich grandiose Fortschritte in unserem Fall gemacht, zu finden, wer der Töter des komischen Philosophen da ist, der getötet worden ist, und haben rausgefunden, dass es vermutlich ein Komplott der Makedonier und der Parther ist, die Belagerungswaffen bauen, dafür unfassbar viel Holz ranschaffen, und dafür ist unser lieber Decius jagen gefahren mit einem super kleinen Boot, sehr unbequem, sehr für ihn unangenehm, um rauszufinden, wo irgendwie das Zeug herkam. Und da hat er dann auch die Villa oder das Anwesen gefunden. Und das war irgendein Typ, den er kannte. Ich glaube, der Botschafter der Makedonier, deswegen wusste er, dass die Verschwörung von denen ist. Aber das kann er alles noch nicht beweisen und muss das jetzt erstmal tun.
Genau, dass er dachte, das wäre die, würde quasi der makedonischen Botschafter gehören. Tat es aber nicht. Es war quasi die von einem ägyptischen Adligen. Aber noch einem Anschlusspunkt, es gibt noch einen Storyteil, der dreht sich um diesen Kult, der da gerade Kult du jour ist, nämlich genau, der Kult
des Baal.
Du wolltest halt mit die gerade.
Ja,
und
die haben ja gerade, also der sollte ja gerade auch. Ja, der sollte ja gerade auftreten. Der hatte gerade seinen großen Auftritt, da sind die hingefahren und dann.
Genau, und dann hat der Gott tatsächlich
gewettet, was der jetzt dann erzählt.
Und das war nämlich tatsächlich genau das, worauf Dezius gewettet hat, nämlich, dass es etwas Antirömisches war. Deswegen ist es zu Aufständen in Alexandria gekommen und die Römer die Beine in die Hand nehmen müssen. Die Damen werden natürlich vom ägyptischen Militär und dem makedonischen Militär beschützt, aber die römischen Männer, die müssen sich kümmern. Und vor dem Mob nehmen sie die Beine in die Hand und schaffen es tatsächlich in die römische Botschaft. Und das ist der Moment, wo wir wieder einsteigen in unsere Geschichte. In der römischen Botschaft, also diese Sache hat sich super schnell verbreitet. Es gibt schon Notfallsitzungen und tatsächlich in Windeseile breitet sich über die komplette Stadt antirömische Vorfälle aus. Na, da wird ein Seidenstoffladen hier geplündert, da wird eine Weinhandlung da leer gesoffen und solche Dinge geschehen. Und die römischen Händler sind natürlich sofort schnurstracks zur Botschaft und sagen, Rom muss uns beschützen. Kretikus sagt, mit welcher Armee soll ich euch beschützen? Geht nach Hause, übergebt eure Geschäfte irgendwie euren Sklaven oder euren Freigelassenen und flieht, ihr Narren.
Okay.
Und die Botschaft selbst mit ihr irgendwie, ne, die haben ja doch ein paar Soldaten, aber es sind halt nicht viele. Also wirklich so, es wird nicht genau gesagt, aber es fühlt sich so an wie groß zweistellig. Die verschanzen sich jetzt.
Ja.
Naja, und man will also einfach in der Botschaft quasi Sturm auswettern, absitzen und gucken, wie sich das entwickelt. Und das finden natürlich auch alle super. Und Dezius schleicht sich aber raus, weil er muss ja noch ermitteln. Und Dezius nutzt deswegen seine...
Scheint auch nicht so sicher zu sein da in der Botschaft, also.
Ja, also weil Dezius rauskommt, meinst du, oder was?
Ja, irgendwann, also weißt du, die sind da verschanzt mit ihren paar Soldaten, aber irgendwann kommt ja der Mob vielleicht doch auf die Idee, die da kaputt zu hauen. Also ist jetzt nicht so der sicherste Ort vielleicht.
Ja, gut, klar, möglich. Es steht und fällt dann halt damit, wie sich der Palast und sowohl die ägyptische als auch die makedonische Armee verhält. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Und ich meine, ja, jetzt haben wir vom makedonischen Kommandanten halt schon mal so ein bisschen so einen Arschmove erlebt. Aber das war ja auch quasi im Machtvakuum. Also da gab es ja dann gerade in dem Moment keinen König, der ihm hätte irgendwas befehlen können. Und eigentlich sind sie sich halt schon ziemlich sicher, dass die Botschaft am Ende eben doch vor dem Mob geschützt wird. Einfach, weil der König sich das nicht leisten kann, ernsthaft irgendwie mit Rom aneinander zu geraten, und so eine abgefackelte Botschaft und ein paar und abgeschlachtete Botschafter würde man in Rom halt schon als Major Incident irgendwie beschreiben.
Mhm. Ja, definitiv.
Insofern fühlen die sich schon einigermaßen sicher. So aus einer realpolitischen Perspektive, das sorgt natürlich nicht dafür, dass alle deutlich beruhigter sind, weil ja doch gerade erstmal Leute vor den Mobs dann weggelaufen sind. Naja, und Dezius denkt sich aber, das ist ja alles ganz spannend, aber ich habe mal Lust, irgendwie in der Stadt rumzulatschen und weiter zu ermitteln. Und jetzt setzt er seine unfassbar hervorragenden Verkleidungsskills ein, nimmt ein Bettlaken, wirft sich das über den Kopf und sagt, ich bin jetzt Berber.
Er ist was?
Berber, eine Minderheit.
Was ist ein Berber?
Ein Berber ist eine Gruppe von Menschen, die es in Nordafrika bis heute gibt. Ist ein Volksstamm. Landläufig würde man vielleicht eher Beduine sagen. Jemand, der auf irgendwie kamelartigen Dingen durch die Gegend reitet und ganz, ganz viel Stoff um sich herum geschlungen hat. Und das Gute an denen ist, und warum eben Dezius sich denkt, okay, als so einer kann ich mich aufgeben, ist, die gehören halt nicht dazu. Also sie sind in Alexandria Außenseiter, werden aber in Ruhe gelassen, haben den Ruf, unfassbar brutal und blutig zu sein, wenn man sie nur anspricht oder falsch anspricht. Und die sprechen in aller Regel eben auch ihre eigene Sprache. Und da Berber auch kein einheitlicher Begriff ist, sondern ein Sammelbegriff für verschiedene Berberstämme, kann es halt auch sein, dass es ist auch nichts Ungewöhnliches, dass wenn ein Berber den anderen Berber trifft und anspricht, dass sie sich nicht unterhalten können. Das kommt ihm natürlich insgesamt sehr zugute. Das heißt, seine Verkleidungsstrategie ist, die Tunika, die er sonst im Leib hat, als großen Umhang über dem Kopf zu haben und wenn ihn jemand anspricht, sehr, sehr grimmig zu gucken.
Okay. Aber der sieht doch jetzt so im Gesicht sehr römisch aus.
Ja, ja, also. Deswegen, das stimmt. Also tatsächlich ein Problem ist auch das glatt gerasierte Gesicht, deswegen er halt einfach seinen Umhang dichter ins Gesicht zieht und nur die Augen freilässt. Und zweite große Anpassung, okay, die er macht, ist nicht den ordentlichen römischen Stechschritt an den Tag zu legen, sondern eher ein energiesparendes durch die Dünen schleichen an den Tag zu legen.
Als hätte der jemals einen Stechschritt an den Tag gelegt. Der schlufft da doch irgendwie durch die Straßen. Nee, oder Petrus lässt sich tragen.
Kann sich schon aufrecht halten, wenn es drauf ankommt.
Boah, selten, würde ich sagen, wahrscheinlich.
Ja, aber so ein Skill, den hat also er halt gelernt.
Also klar, hat er den aufrechten Gang verstanden. Aber der wird da jetzt nicht irgendwie ordnungsgemäß marschieren.
In seiner Eigenwahrnehmung und damit in seiner Darstellung halt schon. Aber da halt auch beschreibt, dass er gar keine Herausforderung hat, diesen Berber-Schleichschritt an den Tag zu legen, hast du wahrscheinlich mehr nicht. Naja, und tatsächlich ist sein Ansatzpunkt jetzt das Rätsel des sprechenden Gottes. Also schleicht er sich zum Tempel des Baal, um da halt rauszufinden, wie das jetzt ging mit der gesprächigen Gottheit. Und er entdeckt tatsächlich eben, dass es, wie zu erwarten war, ein Trick war. Bei näherer Betrachtung der göttlichen Statue stellt er nämlich fest, dass diese Statue gar nicht eine Reihe Zähne hat, sondern zwei Reihen Zähne. Und dass die Bewegung, die sie alle gesehen haben, wahrscheinlich dadurch entstanden ist, dass man gezielt Licht eben eingesetzt hat, um Spiegelung zu erwirken. Und dann war ja der ganze Raum noch Weihrauch geschwängert in dicken Schwaden. Das heißt, die haben sich das alle eingebildet, weil es halt nur so ähnlich aussah. Ne? Die zweite Reihe Zähne ist auch nur von bestimmten Winkeln auszusehen und so. Und das war wirklich ein Taschenspielertrick. Und dann gibt es halt natürlich noch ein großes quasi Sprechrohr, das in diese Statue führt, wo halt am anderen Ende einfach einer gesprochen hat. Und so sah es halt aus, als hätte der Gott gesprochen.
Ja, clever.
Ja, jetzt nicht so furchtbar ausgefuchst, aber effektiv, ganz offensichtlich.
Nö, aber jetzt musst du ja auch in den Kontext der Zeit setzen, ne? Also,
ja.
Heute wird das vielleicht nicht so gut funktionieren, vor 5000 Jahren irgendwie. Schon besser, ne?
Ja, absolut. Und ich meine, wir reden halt über die Zeit, wo das habe ich nicht erzählt, aber natürlich beziehen sich auch in diesem Museum alle noch auf Archimedes. Der ist ja erst kürzlich und neulich tatsächlich quasi von den Römern versehentlich erschlagen worden. Was hat der blöde Grieche sich auch gewehrt, als sein Heimatdorf irgendwie angegriffen wurde? Zitat Decius. Und der hat ja so Dinge gemacht angeblich gemacht, wie einfach 20 Spiegel aufstellen und wenn man das dann fokussiert und das Schiff lange genug still hält, dann verbrennt es. Und das ist so gerade der heiße...
Mag funktionieren. Hey, das Doofe an dem Schiff ist, es hält halt nicht so lange still.
Ja, also es gibt ja tatsächlich diverse gerade Versuche, diese archimedischen Spiegel quasi nachzubauen und es gibt sogar Realgrößenversuche, dann sogar mit modernen Materialien und es geht einfach nicht, du kriegst die Hitze nicht hin. Also nicht mit Spiegeln, du musst dann mit Linsen anfangen und so und halt genau in den Brennpunkt und wenn du dann 20 davon den Brennpunkt konzentrierst, dann kannst du anfangen, was zum Kuckeln zu bekommen, aber vor allen Dingen auch nicht auf eine sinnvolle Distanz, dass du so eine Galeere dir vom Leib halten kannst.
Die halt auch die ganze Zeit fährt, ne? Also das macht es ja noch schwieriger.
Ja gut, das kann man im Zweifel gerade in so einer Hafensituation ja auch verhindern, ne? Da macht man so eine Kette irgendwie in den Hafen und dann dengelt die dagegen und so, dann fährt die halt nicht. Mhm. Also das ist ja gar nicht das große Problem, aber also schon auch. Aber letztendlich, der richtige Trick ist halt die Kette. Wenn du halt eine Kette und vielleicht sogar zwei Ketten und so eine Flotte halt irgendwie dann festnageln kannst, dann kannst du auch einfach mit Feuer nach denen werfen.
Genau. Das
also es gibt einfachere Möglichkeiten, um dasselbe zu erreichen.
Ja, beziehungsweise um überhaupt was zu erreichen, weil die Spiegel haben ja nicht funktioniert.
Ja, ist aber auch halt völlig unklar, ob es die überhaupt je gegeben hat oder ob das nur so eine Konzeptzeichnung ist. Das ist ja total spannend. Ganz viel von unserem Technikwissen kennen wir ja tatsächlich nur sozusagen über Werbetexte. Also auch diese berühmten Bücher von Leonardo da Vinci und so, das sind letztendlich sozusagen Bücher, die halt hergestellt haben, um sich bei Fürsten zu bewerben. Also die sind halt da hingegangen und gesagt, hallo Fürst, Ich bin berühmter Technikus und mache ganz coole Sachen. Hier ist mein Portfolio. Blätter mal durch, ob du was cool findest. Okay. Und ob die jetzt nur einfach wilden Kram dahin gemalt haben, ne, wie Leonardo da Vinci zum Beispiel mit seiner Konstruktion eines mittelalterlichen Panzers, also tatsächlich einfach ein großer Holzrahmen, übrigens ja, mehrstöckig mit Türmen und Bogenschützen drauf und so. Also ab der das auch nur mehr als einfach mal lustig hingemalt hat, also ab der auch nur versucht hat, irgendwas zu rechnen oder so, alles unklar. Und das meiste von quasi der Technik vor, sagen wir mal irgendwie dem 17., vielleicht 16. Jahrhundert, kennen wir nur aus solchen Büchern. Deswegen ist es super schwer zu sagen, was davon wirklich jemals existiert hat. Weil die sind dann halt oft nicht, in so Fürstensammlungen übrig geblieben. Ne? Das ist halt wieder das berühmte Problem, was überkommt uns an Quellen.
Ja.
Genau, aber der Decius hat auch ein Problem. Der hat allerdings nicht das Quellenproblem. Der hat jetzt vielmehr das Knüppelproblem. Denn wie er da so rumlungert und quasi den Gott entzaubert, wird er natürlich entdeckt. Und da ist natürlich der Priester Artaxas, der irgendwie sagt, ein Römer. Und dann kommen ganz viele Tempelangestellte mit harten Holzstöckchen und wollen ihn halt verprügeln. Und ja, da prügelt er sich halt tatsächlich auch so ein bisschen raus und flieht dann am selben Tag das zweite Mal durch Alexandria. Und jetzt hat er halt die zusätzliche Herausforderung, dass ja der Mob noch so ein bisschen da ist. Es ist jetzt schon ein paar Stunden später. Aber die Leute sind immer noch auf der Straße. Das heißt, sobald einer ruft, das ist ein Römer, drehen sich halt überall so 200 Leute um und finden, oh ja, cool, eine Menschenhatz, lass mitmachen. Und jetzt kommt halt das, was Jesus schon ganz am Anfang festgestellt hat, als Alexander festgestellt hat. Also in Rom, er findet nämlich gerade Ägypter sind besonders langsame Läufer. Und in Rom hätte der ja alle schon dreimal abgehangen. Einfach, weil er drei Treppen hoch, einmal rechts rum, einmal links rum, durch irgendeinen Keller und dann wäre er schon zwei Stadtteile weiter, weil lustig gebaut. Hier ist er immer noch auf derselben großen fucking Straße. Und die sehen ihn halt alle ganz wunderbar.
Oh.
Er ist halt tatsächlich nicht so günstig. Und er schafft es dann mit Ach und Krach und Not nicht zurück in die Botschaft, aber in den Palast. Und von da wird er dann tatsächlich auf königlichen Befehl hin zu Kritikus gebracht. Und dem berichtet er dann. Und Kritikus ist jetzt so wie immer alle alten Römer, also alle römischen Vorgesetzten, die er jemals hatte. Der sagt, ich will von deinem Spirenzke nichts hören und macht ihn halt komplett zur Sau, was ihm einfällt, in so einer angespannten Situation die Lage weiter einzuheizen. Und beschuldigt ihn jetzt, dass im Prinzip dieser Aufstand wegen ihm wieder aufgeflammt ist und so. Also da hat er ja auch recht. Und
Der war ja nie so richtig zu Ende, der Aufstand.
Ja, aber dem wäre halt, also es ist jetzt schon die Behauptung, oder es ist nicht ganz unplausibel, dass sie jetzt einfach ein bisschen vor sich hingestorben wäre, dieser Aufstand, wenn Decius sich halt nicht seinen römischen Kopf irgendwie quasi einmal aus dem Fenster gehalten hätte und gesagt hätte, ihr bekommt mich nie.
Irgendwas ist ja immer.
Ja. Ja, und wir erfahren jetzt, dass der König auch schon dabei ist, diese Aufstände niederschlagen zu lassen. Also auf alexandrinischen Straßen findet gerade ein großes Gemetzel statt. Wer nicht bei drei in seinem Haus verschwindet, wird halt einfach umgemäht. Und Decius bekommt jetzt den Befehl aufhören mit diesem Ermittlungsblödsinn und sich gefälligst mit allen gut zu stellen. Ne, also egal, wer jetzt irgendwie unter seine Nase kommt, bei dem hat er sich jetzt zu entschuldigen und irgendwie zu sagen, bester Freund ever. Ne, und das gilt ganz besonders für diesen General Achillas, das ist halt der Chef der ägyptischen Armee, aber auch für den Typ, der ihn schon mal irgendwie von einem Exerzierplatz geschmissen hat, dem Chef der makedonischen Armee. Und er soll generell einfach niemanden mehr in die Quere kommen und kein Aufhebens machen und generell ganz einfach auf seinem Zimmer warten. Ja, und dann geht er jetzt auch erstmal auf sein Zimmer. Tatsächlich merken wir hier schon eine quasi Veränderung von Decius. In den ersten Büchern hat er sich sowas tatsächlich noch zu Herzen genommen und hat so Dinge gesagt wie, vielleicht habe ich jetzt wirklich was falsch gemacht und so. Ja, und es tut mir wirklich auch leid, Onkel und so.
Ja.
Und jetzt einfach nur so, ja, ist okay, ich gehe auf mein Zimmer. Ist okay. Ja, also in seinem Zimmer angekommen, geht es natürlich direkt weiter, denn da wartet Hermes. Und Hermes hat jetzt eine Überraschung für ihn parat, nämlich einen Brief. Und der Brief kommt von einer Akteurin, die kennen wir auch schon, nämlich der Konkubine des parthischen Botschafters. Von der hatten wir ja schon gehört. Ne, die ist halt insofern in einer spannenden Stellung, als dass sie ja im Prinzip für den parthischen Botschafter die gesamte Korrespondenz gemacht hat, ob ihre Sprachkenntnisse. Und deswegen wollte er sich ja auch mit ihr unterhalten. Und so. Und die bietet ihm jetzt Informationen an in diesem Brief und sagt hier, ne, gegen Kohle und so. Und als geheimen Treffpunkt wird jetzt mitten in der Nacht die Nekropole der Stadt auserkoren.
Aha.
Lass mich jetzt bitte fragen, was eine Nekropole ist.
Ja, was ist eine Nekropole? Ich dachte, du erklärst es mir einfach so, ohne zu fragen, weil du weißt, dass ich es nicht weiß.
Ja, eine Nekropole ist letztendlich nichts anderes als ein Friedhof, aber üblicherweise unterirdisch. Also es sind riesige Gewölbe, wo je nach Kulturkreis entweder irgendwelche Schachteln mit Leichen drin stehen oder ohne mit Leichen drin stehen oder gerne auch genommen einfach nur Skelette aufeinander getürmt. Die Nekropole in Alexandria ist aber vor allen Dingen noch für was anderes berühmt. Denn es ist der Ort in der Stadt. Nee, es ist der Ort in der Stadt, wo frisch verliebte Pärchen, die eigentlich noch nicht miteinander zweisam sein dürfen sollen, weil noch nicht verheiratet, das halt ungestört tun können. Und das heißt, du hast offensichtlich...
Auf dem Friedhof.
Naja, schlimmer noch, in einem dunklen Keller voller Knochen.
Ja, das ist auch ein...
Special King, ja.
Ganz spezieller King. Gut.
Ja, und der Decius, also das ist aber ein Faktum, das ist dem Decius und dem Hermes jetzt unbekannt.
Und die haben keinen besseren Ort gefunden?
Scheint ein Ding zu sein. Es wird später eine Szene geben, wo Decius quasi erzählt, und dann haben wir uns in der Nekropole getroffen und der komplette Hofstall inklusive König bricht in dröhnendes Gelächter aus. Ja, ja, haben wir in unserer Jugend auch gemacht.
Ja, ich kann mir das nur auf eine Art erklären, warum das so ein Ding geworden ist. Wahrscheinlich irgendjemand, der, keine Ahnung, irgendein König, ein Prinz, irgendjemand, der einfach diesen komischen Kink hatte, dass er das irgendwie hot fand, umgeben von Skeletten da irgendwie zu schnackseln. Der hat das halt gemacht und hat dann das hat sich rumgesprochen und dachten, ja, ist ja voll der gute Ort, voll das gute Verstecken und machen das jetzt so weiter nach. Also weißt du, der hat es nicht gemacht, weil er sich da verstecken wollte oder musste, weil jetzt so ein König, der kann ja, oder ein Prinz, bevor er dann verheiratet ist, der kann ja rumschnackseln, wo er will, der hat ja genug irgendwie Säle und wenn ihn jemand erwischt, dann ist Kopf ab. Und der hat das dann einfach nur so aus seinem Fetischding heraus gemacht und dann, ja, wurde er vielleicht erwischt und damit er dann nicht sagen muss, weil es ihm unangenehm war, zu sagen, ich stehe irgendwie auf Skelette beim Liebesspiel, hat er gesagt, ja, habe ich gemacht, um mich zu verstecken, weil, weißt du, wir dürfen ja eigentlich doch gar nicht. Und dann haben die sich Leute sich gedacht, ja, ist ja eigentlich ein cleverer Ort, das machen wir nach.
Das klingt vernünftig, machen wir es auch. Ja, oder vielleicht ist es auch einfach... Es gibt
doch bestimmt bessere Orte in...
Ja, welches? Ein Hotel? Du
fährst mit deiner Kutsche auf... Also in US-Teenager-Filmen fährt man immer auf so ein Plateau und dort macht man es halt im Auto. Das heißt, jetzt könnten... Weil es ja vermutlich hauptsächlich um Adlige geht, die das machen und nicht um irgendwelche Bauern... Und so können die dann ja mit ihrer Sänfte sich auf dieses Plateau tragen lassen und dann dort schnackseln.
Ja, aber die menschlichen Stoßdämpfer, die ganze Zeit die Sänfte hochhalten, die sind wahrscheinlich nicht so nicht so gut. Die schwingen nicht so mit.
Die können die ja absetzen und dann.
Nee, dann ist es aber sehr schön, sehr hart.
Theoretisch können die das Teil ja, wenn man es mag.
Ja. Hermes, also Decius ist natürlich klar, also natürlich wird er das machen, ne, und da jetzt nachts hingehen. Hermes Kommentar zu der ganzen Geschichte ist, das ist das Dümmste, das ihr tun könntet, Herr. Natürlich werdet ihr es tun. Also er ist auch schon komplett abgestumpft, was seine Herren und Meister da angeht.
Ja.
Naja, und dann, also Skip fast forward, nachts Decius trifft sich halt zu seinem Ständchen ein auf dem Friedhof. Und da trifft er dann auch tatsächlich auf die Konkubine. Ne, Hermes' erste Vermutung war, naja, da triffst du nicht auf die Konkubine, sondern auf irgendwie ein paar finstere Gesellen und die stechen dich halt ab. Aber nein, sie ist tatsächlich da. Es war wirklich von ihr der Brief. Und sie stellt ihm jetzt in Aussicht, das Original des Buchs mit den Geheimnissen zugänglich zu machen. Sie hat das halt einfach zu Hause irgendwo und sie wird es ihm halt morgen geben. Als Austauschpunkt wird eine Party des patrischen Botschafters ausgemacht. Und was sie letztendlich dafür will, und das ist auch total plausibel, ist Patronage in Rom. Also sie will, die wird langsam alt als Hetaira, also weiß ich nicht, 22 oder so.
Mhm.
Und da muss man sich jetzt langsam quasi in ihrem Gewerbe übers Rentenalter Gedanken machen. Und Rom ist ja eh der zivilisierteste Ort der bekannten Welt. Wenn sie da so einen Senator als irgendwie Sponsor gewinnen kann, dann ist das als Belohnung hinreichend plausibel. Tatsächlich braucht sie auch eigentlich gar kein Geld. Davon hat sie genug. Ja, sie ist sehr erfolgreich. Sie braucht halt nur letztendlich eher seine politische Macht, ne? Auch wenn wir Decius die ganze Zeit so als Witz darstellen, die er halt als Mitglied einer uralten Familie eben schon auch einfach hat. Also wenn der Decius jetzt sagt, schönen guten Tag, das hier ist die Anna, die wohnt jetzt hier, dann ist das halt einfach so.
Ja.
Fällt gerade überhaupt kein griechischer Name ein, aber ihr wisst, was ich sagen will.
Ja.
Genau, und das ist auch halt endlich mal so eine, also das ist auch so eine plausible Forderung, ne? Das ist jetzt nicht so, gib mir einen Berg Gold, wo du man halt sofort irgendwie skeptisch wird. Und ja, für ihn ist der Deal voll okay, können wir machen, passt schon. Und das ist jetzt der Moment, wo Dez jetzt erfährt, dass es in der Nekropole üblicherweise Sexspielchen gibt. Sie bietet ihm das auch an, aber er lehnt dankend ab. Aber
Verlobt.
Er ist ja auch verlobt, genau. Aber sie erklärt ihm jetzt, dass das der Grund ist, warum sie diesen Ort gewählt hat, weil sie ja halt als Pärchen da überhaupt nicht auffallen. Also wenn sie irgendjemand beobachtet, dann denkt sich keiner was dabei.
Mhm.
Weil das da halt ein Ding
stimmt.
Ist.
Mhm.
Jetzt,
clever.
Jetzt machen sie was ich weniger clever finde. Jetzt denken sich, okay, cool, wir sind uns einig geworden. Lass unsere Vereinbarung feiern. Wir gehen das in das berühmteste Nachtlokal der Stadt.
Okay.
Ja, und das ist halt so eine Mischung aus Casino, Bar und Bordell mit einem angeschlossenen Theater quasi. So einmal alle Unterhaltung der Zeit und ist super berühmt. Also wenn du in Alexandria irgendwas anderes als das Museum sehen willst, dann gehst du dahin.
Okay.
Dem Decius ist ja keine Ausschweifung fremd, also sagt er, das klingt nach einer vernünftigen Idee.
Mhm.
Und über ein paar Getränke und Anzüglichkeiten endet das dann einfach in einer großen Orgie, an der der Decius natürlich nicht teilnimmt. Als es quasi orgienhaft wird, dann ist der edle Recke, sagt, hallo, liebe, jetzt für mich Spionin, ehemalige Hetaira, zukünftige Teil meiner Patronage, wir gehen, ich bringe dich jetzt nach Hause. Und er schleicht sich dann durch die Nacht und schafft es lebendig in die Botschaft zurück.
Cool.
Nichtsdestotrotz hat er natürlich ein bisschen gesoffen. Ne? Also so zurückhalten war er jetzt nicht, dass er jetzt nicht irgendwie den barbarischen nur zu 1:4 gestreckten Wein irgendwie sich damit vollgezogen hätte. Und insofern verwundert es auch niemanden, insbesondere ihn nicht, als er sehr verkatert aufwacht. Es gibt einen Umstand beim Aufwachen, der ihn doch eher schockiert zurücklässt, nämlich, dass die griechische Hetaira, die er gerade noch nach Hause gebracht hat, neben ihm in seinem Bett liegt.
Oh.
Ja, das wäre schlimm genug. Die Sache wird nicht besser dadurch, dass sie tot in seinem Bett liegt und das komplette Zimmer letztendlich in Blut gedrängt ist.
Das ist ungünstig.
Ja, Decius' Reaktion ist, die sieht so scheiße aus, wie ich mich fühle. Also,
warte kurz.
Ihr wisst, wenn der Pete warte mal kurz sagt, ist es immer der allerbeste Anlass zum Einspielen eins unserer Werbejingle. There we go.
Bewerte und kommentiere die Erzählturbine auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns, sichtbarer zu werden.
So, ich bin wieder da, sorry. Ich musste gerade das Männlichste tun, was Männer so tun können. Ein Glas öffnen. Egal, machen wir weiter. Wir waren bei der toten Konkubine in seinem Bett.
Genau, und Decius' Reaktion auf die blutüberströmte Leiche in seinem Bett ist, boah, die sieht so scheiße aus, wie ich mich fühle. Der hat echt einen harten Kater. Auch nicht sonderlich nett von unserem Decius, ehrlich gesagt. Aber ja, irgendwas ist ja immer.
Wieso nicht besonders nett, also.
Ja, ist jetzt
die ist ja wahrscheinlich ordentlich
viel Empathie und so.
Aber der hat ja auch einen harten Kater und vielleicht ist ja wirklich ordentlich zu gedingst.
Ja, Ja, er muss wohl, denn sein Gaumen schmeckt wie der Boden eines Garum-Bottichs.
Garum klingt irgendwie garstig.
Ja, Garum ist quasi der Treibstoff der antiken Welt gewesen oder eigentlich des römischen Militärs vielmehr. Garum ist, ich glaube, das, was am nächsten rankommt, ist so eine vergärte Fischsoße. Und das wird aber im römischen Militär für alles verwendet, also von der Lederpflege der Uniform bis hin zu als Kaffeeersatz. Also wenn du dir so einen Becher heißes Garum morgens reinziehst, bist du halt alles Mögliche, aber vor allen Dingen wach.
Aber es ist nicht so ein gutes Koffeinwach, ne? Das ist so ein bluh, Ekelwach.
So dein Körper versucht zu überleben wach.
Ja. Fight-or-Flight-Reaktion wach.
Genau. Also muss man wollen. Deswegen ist die Vorstellung, dass man dass die Kehle schmeckt wie der Boden davon irgendwie tatsächlich sehr unangenehm. Ja, die nächste unangenehme Überraschung folgt auf dem Fuße, während er noch versucht klarzukommen, also einfach nur aufgerichtet im Bett sitzt, kommt Kretikus mit Soldaten rein und nimmt ihn fest.
Okay.
Und, er wird jetzt quasi zum König geführt und muss Rede und Antwort stehen und wird im Zweifel halt auch irgendwie wahrscheinlich nicht, weil er ist auch immer hingerichtet, aber theoretisch steht das im Raum. Genau, und bevor es jetzt aber so richtig dazu, also dann kommt es halt dazu, da sind schon alle versammelt im Thronraum und der wird dahin gezerrt. Glücklicherweise, das ist die eine Stelle, wo wir ihn doch noch mal brauchen, gibt es Rufus, den Cousin, der in die Fremde abgeschoben wurde. Und der holt Asklepiodes, der soll jetzt halt die Leiche untersuchen und so.
Okay.
Achso, ja, nee, der kommt noch gar nicht direkt zum König, der wird natürlich erstmal eingekerkert. Und er fragt sich, warum, ne? Und die Antwort ist natürlich ganz klar. Er soll kaltgestellt werden. Stellt sich die Frage, warum eigentlich nur kaltgestellt und warum ist er nicht auch tot? Ne? Also wenn es hier irgendwie, also ganz offensichtlich ist er ja Verschwörern auf der Spur. Wenn die jetzt es schaffen, in die römische Botschaft nachts einzudringen und da jemanden tot hinzulegen, dann können die ihm auch den Hals durchschneiden. Warum haben sie das nicht gemacht?
Ja.
Gute Frage.
Weil er Römer ist?
Ja, weiß ich, wahrscheinlich, vielleicht, ne? Aber das grenzt ja dann auch nochmal so ein bisschen in den Verschwörerkreis ein, weil ich meine, dem hier, sagen wir, gemeinen alexandrinischen Straßenverbrecher, ist ja egal, was die Römers denken. Das ist ja eher sowas, was den König oder irgendwelche Adligen interessiert, aber.
Nee. Also, das ist jetzt eine Verschwörung von so einem Level, das macht ja jetzt kein irgendwie Straßengangster, ne? Irgendwie so ein Viertel, so ein Stadtviertelboss oder so, ne? Das sind ja schon irgendwie größere Akteure, die da am Werk sind.
Ja.
Und jetzt wissen die natürlich auch, dass wenn wir irgendwie da die Konkubine von irgendwem töten, dann ist das halt irgendwie, ja, ungünstig und wir schieben es halt irgendwie noch jemandem in die Schuhe. Alles hier, ne? Ist halt so, ne? Machen wir. Wenn die jetzt aber ein Mitglied einer mächtigen römischen Familie töten, der ja schon über politische Macht verfügt und, dann erweckt das ja sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, die du nicht haben willst. Also dann würden ja Leute ermitteln, die würden ja rausfinden wollen, wer hat Decius getötet und warum. Und dann kommen die ja wirklich mit Ressourcen da an und stellen unangenehme Fragen, decken halt wieder unangenehme Sachen auf und machen halt Terz. So nicht.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Und ja, das sind dann halt auch die Überlegungen, die Decius sich macht. Ne? Das ist eigentlich nochmal belegt, dass das hier irgendjemand Größeres sein muss. Ne? Also wahrscheinlich halt doch irgendwie Pater, ägyptische Armee oder so. Das sind auch Überlegungen, die er dann zusammen mit Julia anstellt, als sie ihm im Kerker besuchen kommt. Die glaubt ihm, ne? Die hat jetzt auch schon genug mit ihm erlebt, dass sie weiß, dass ihr Verlobter jemand ist, dem sowas passiert. Dass irgendwie eine tote Konkubine im Bett auftaucht. Und die schmieden jetzt ganz, ganz wilde.
Ja, richtig gute, also eigentlich richtig guter Deckmantel, oder?
Ja, mega. Absolut. Der kann jetzt im Prinzip also machen, was er will. Und dann sagt er, Verschwörung.
Ja. Der kann an jeder Orgie teilnehmen und dann sagen, nö, du, ich wollte nur eine Verschwörung aufdecken.
Ja, und dann habe ich mein Bewusstsein verloren. Ich habe keine Ahnung, was diese 72 Stunden mit den Nymphen passiert ist. Echt nicht. I don't know.
Ja. Ich weiß auch nicht, warum drei von denen von mir schwanger sind.
Das macht gar keinen Sinn.
Keine Ahnung, wie das passiert ist. Nee.
Ja, es muss eine Verschwörung gegen Rom sein.
Ah ja, okay, dann ist gut.
Oh ja, okay, genau. Und so, ja, und die schmieden jetzt ganz wilde Pläne, ne, wie sie Pfeilen irgendwie in diesen Kerker schmuggeln kann und wie sie fliehen können und wie sie dann aus Alexandria fliehen und wohin sie fliehen und so weiter. Und zu all dem kommt es aber nicht. Denn auftritt Kretikus again, der holt ihn ab und bringt ihn zu Königs, denn sie machen jetzt doch diese Prozesssache. Genau, lustig ist, was jetzt hier verhandelt wird. Denn tatsächlich, das Problem, das Decius jetzt hat, ist nicht, dass jetzt irgendjemand gestorben ist oder so. Nein, es geht hier sozusagen um grob fahrlässige Sachbeschädigung und vorgetragen wird die Anklage vom parthischen Botschafter. Und der macht jetzt erstmal Ersatzansprüche geltend, denn der hatte, wie er belegen kann.
Aber nicht an der Konkubine, oder?
Ja, doch schon. Der hatte ja einen Vertrag mit der Konkubine. Diese Verträge sind immer zeitgebunden und er hat das Geld ja, das bezahlt man üblicherweise an so eine Konkubine im Voraus. Und das heißt, er hat jetzt noch 9 Monate Konkubinendienstleistungen offen. Und die will er jetzt ersetzt haben. Ja, das ist jetzt der Sachschaden, der
Decius
entstanden ist.
Decius einspringen.
Das fordert er. Ja, ja.
Dass Decius einspringt.
Nein, dass Decius das bezahlt, nicht dass Decius die Dienste leistet.
Ach so. Würde er ja anbieten, weil Geld hat er ja nicht.
Ja, vielleicht. Aber ja, das Geld wird schon irgendwo herkommen. Aber das ist jetzt erstmal die Forderung, die im Raum steht. Dann werden andere Zeugen angehört, eine der wenigen interessanten Aussagen. Also, ne, weiß ich nicht, irgendein Türsklave sagt, ja, die sind quasi zusammen da reingegangen, so Zeug. Und dann kommt Asklepiades und der sagt, ja, ist ja alles gut und schön, aber die ist woanders gestorben. Und außerdem wurde sie mit einer Sika getötet. Und das ist der Moment, und das Argument kennen wir auch schon, in dem hier Olle Onkel Kretikus sagt, nee, dann war er das nicht. Die ganzen Ägypter und Griechen so, hä, was von labert ihr? Was geht bei euch? Eine Sika ist eine gebogene Klinge. Das ist die Waffe von Meuchelmördern und Verbrechern und Orientalen und Griechen, das würde der Decius nie machen. Keine Römer würde das machen. Und die römische Diskussion ist sich jetzt völlig einig. Verschwörung, dem wird was untergeschoben, hier stimmt was nicht. Und alle anderen so, hä? What?
Ja, aber ist ja logisch.
Ja, logisch. Das macht der gute Römer nicht, also als solcher. Ja?
Ja.
Wie er auch keinen
unverwässerten Wein trinkt. Letztendlich in Rom irgendwie Verbrechen zu begehen, wäre so einfach. Ja. Also, ohne Witz.
Ja, du hackst dich einmal durch die Via Aurelia und nimmst halt irgendwie eine krumme Klinge und dann, nee, ich weiß das nicht. Kann ich, also
genau.
Wenn du total blutüberströmst, stehst du in dem Berg von Leichen, nee, ich weiß das nicht.
Nee, das war ich nicht.
Guck mal, gebogene Klinge, was?
Mit dieser Klinge in der Hand.
Quatsch. Ja, habe ich gefunden. Musste hier mal, also wollt ihr gucken, ob das wirklich so eine ist. Ach ja, das macht Sinn. Ja. Naja, und das ist jetzt also die Situation in diesem quasi Thronsaal / Gerichtssaal. Und ja, jetzt wird dem König das alles zu bunt. Also weil die Römer jetzt tatsächlich quasi ihre Nackenhaare aufstellen und so einen auf widerborstig machen. Und dann sagt der König, mein lieber parthischer Botschafter, also hier, ne, so viel kann das ja nicht gewesen sein, ich bezahle das mal, deinen Ausfall. Und damit ist der komplette Gerichtsfall halt in sich zusammengebrochen. Weil das war ja der Streitgegenstand.
Ja.
Den gibt es jetzt nicht mehr. Decius wird jetzt in die Obhut von Kretikus gegeben. Der möge ihn möglichst von der Straße fernhalten, wenn das irgendwie geht. Und damit wird die Veranstaltung jetzt aufgelöst. Mhm. Weil das wird dem König jetzt alles zu bunt. So, also, ne, haben wir jetzt genau diese Situation. Der König sagt jetzt, habe ich keinen Bock drauf. Ich übernehme einfach die Kosten und damit ist das Problem weg. Es hat was sehr Deutsches getan, einfach das Problem mit Geld beworfen.
Nee, aber das war ja eh die Forderung. Also er hat das Problem ja auch gelöst.
Ja, genau.
Zur Zufriedenheit aller.
Ja, ich bin...
Also es war ja eher ein Zivilprozess als ein Strafprozess.
Genau. Wir erfahren nicht so richtig,
also
ob es Gesetze gegen Töten von Menschen gibt, aber offensichtlich zählen griechische Teilen nicht dazu.
Weiß mal, gab ja jetzt keinen, da müsste ja jetzt jemand anders Anklage erheben. Also müsste jetzt der Staatsanwalt oder so da klagen und nicht die Privatperson des Botschafters, der seine zivilrechtlichen Ansprüche ja geltend machen wollte.
Ja, richtig. Genau, das
also er hätte
halt
natürlich
nicht
auch den Mord anzeigen können, weil das war ihm halt nicht wichtig, einen Mord anzuklagen. Da brauchst du auch keine Anzeige für, ne, für Mord.
Deswegen reden wir von einer Straftat. Aber ich weiß gar nicht, ob die das Konzept schon hatten.
Ja.
Wahrscheinlich nicht. So.
Was in Rom und in Ägypten, ne, klar, ja, gab es Straftaten. Also, weißt du, wenn du was geklaut hast, war das ja auch eine Straftat.
Nee, schon in Rom funktioniert schon alles, wo kein Kläger, da kein Richter. Also, wenn nicht der Händler, dem was geklaut wurde, oder irgendwas geklaut wurde, den irgendjemanden sehr spezifisch bezeichnen kann, also der wirklich dann sagt, der war das, dann gibt es weder Ermittler noch sonst irgendwas. Und das Gericht.
Also musst du dann, wenn dich jemand beklaut hat, privat ermitteln?
Ja, du musst erstens privat ermitteln, zweitens den Typen auch eigentlich habhaft werden und dann mit dem quasi auf dem Marktplatz zerren, wo der jetzt habe ich die genaue Bezeichnung vergessen, aber wo der offizielle Richter, immerhin den gibt's schon in Rom als Einrichtung, also der lungert halt da so auf dem Marktplatz rum und wartet, dass jemand mit einer Anklage vorbeikommt. Wenn nicht, ist auch gut, dann geht der halt Mittagessen.
Okay, ja.
Und du musst dann halt schon auch den Angeklagten dahin zerren. Und dann entscheidet der Richter halt, oder eigentlich entscheidet die Lautstärke des Publikums darüber, welcher Anwalt Recht bekommt. Das kriegen wir in späteren Büchern. Da werden dann wilde Reden geschwungen und die Supportergruppe, die lauter krüllt, hat am Ende Recht.
Also ist nicht mit Beweisführung und
ja, schon. Sonstigen Geschichten. Und dann, wenn man das macht, also da sind uns ja auch tatsächlich, gerade von Cicero, sind uns ja Reden zu Gerichtsfällen auch überkommen und überliefert. Und was wir glauben zu wissen ist, dass immer, wenn der dann ein besonders elegantes Argument gemacht hat, halt seine Supporterschaft sehr doll laut gejohlt hat und sich gefreut hat. Vielleicht auch einfach, weil
der Vorklatscher gewunken hat. Also ich kann mir auch einfach Beweise ausdenken. Also ich brauche ja keinen wirklichen Beweis,
sondern auch ein
gutes Argument, eine gute Rede halten.
Ja. Es geht nur ums Entertainment. Was anderes ist das nicht. Also das hat mit der
hat so ein bisschen was von diesem US-System mit der Jury, ne?
Naja, letztendlich schon.
Wo es ja auch eher darum geht, die Jury zu überzeugen, als in irgendeiner Form wirklich Beweise anbringen zu müssen.
Ja, nur mit dem dramatischen Unterschied quasi, dass die Jury, dass es Verfahren gibt, wie man die Jury zusammensetzt. Hier ist es halt einfach, wie viele deiner Untergebenen kannst du in diesem Moment auf diesem Marktplatz versammeln?
Ja, okay. Ja, ne, es hat sich ein bisschen weiter, aber es ist halt. Also ich finde dieses Jury-System ja schon immer irgendwie komisch. Also in Deutschland haben wir ja so Schöffen, die da ab und zu mal mit dabei sitzen, die dann irgendwie was mitquatschen können. Aber am Ende trifft ja dann eben ein ausgebildeter Richter oder mehrere davon irgendwie eine Entscheidung, die sie ja auch entsprechend begründen müssen.
Genau, und die Schöffen haben aber auch die Funktion, sozusagen mehr Augen noch zu haben. Ne? Also
dieses Jury-System ist ja einfach nur, da sitzen irgendwie 12 Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und die müssen sich am Ende einig sein. Und wenn die sagen, ja, der ist halt schuldig, ist es halt völlig egal, ob du auch nur irgendeinen Beweis dafür hast.
Ja,
der standhält.
Der guckt oder halt finster,
halt kein,
der
schuldig, ne? Also ja. Oder der ist schuldig und du hast 17 Milliarden Beweise dafür, kannst es halt Gott weiß wie belegen. Und die sagen halt so, nö, der sieht nett aus.
So ähnlich läuft das in Rom halt auch. Ägypten kennt nichts davon, da ist halt einfach, sagt halt der König hopp oder flop. Also es ist noch ein bisschen was zum Rechtsstaat, so entwicklungsmäßig. Genau, gesagt, aber Decius wird dann jetzt auch erstmal freigelassen, kommt in die Obhut von Kritikus und alles löst sich auf. So, und wie es jetzt weitergeht, also was der Kritikus jetzt mit dem Decius macht, ob der alexandrinische Mob doch nochmal aufwacht und was jetzt eigentlich, und ob der Gott nochmal zu tragen kommt, das finden wir nächste Woche raus.
Die Lage spitzt sich zu.
Ja, ich finde es jetzt halt total lustig.
Und wer ist der Mörder?
Ja, sind es zwei Mörder? Es ist ein Mörder. Wer sind jetzt die Verschwörer?
Ja, beziehungsweise wer ist der Auftraggeber? Das ist ja die wichtige Frage. Genau.
Ja. Alles total unklar. Ich finde auch, ehrlich gesagt, der verwirrendste Fall, also der wirrste Fall so ein bisschen, den wir bis jetzt von Decius hatten. Aber ja, gucken wir mal nächste Woche, da finden wir es raus.
Ja, so machen wir das.
Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.